Die Predigt heute Morgen fängt mit einer Textstelle aus dem Alten Testament an. Normalerweise zitieren wir öfters das Neue Testament. Heute zitieren wir einmal eine Textstelle aus dem Alten Testament. Das, was wir dort lesen, ist jetzt aber nicht das Hauptthema der jetzt dann auch folgenden Predigt, sondern ich werde dann nur einen Teil herausziehen. Ihr werdet schon sehen, was das dann zu bedeuten hat. Die Situation, 1. Könige Kapitel 19, ist die, dass Elia in Bedrängnis ist. Er ist unter Verfolgung. König Ahab versucht, seiner habhaft zu werden und er fürchtet um sein Leben. Er ist auf der Flucht und auf der Flucht passiert nun Folgendes. Ich lese das einmal vor, 1. Könige 19 von Vers 7 an. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes am Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete dort. Hatte wirklich so ein Ziel, die Höhle. Nicht irgendeine Höhle, ging er in die Höhle und übernachtete dort. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und sprach, was tust du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Den Bund haben die Söhne Israels verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen, deine Propheten haben sie getötet und ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie mir nach dem Leben. So, da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her, und der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr war aber nicht in dem Feuer. Und danach ein Flüstern, ein Säuseln oder eine leise Stimme. Die Bedeutung für Elia, die haben wir vielleicht erahnt, er wurde gestärkt durch diese Demonstration der Macht Gottes. Und in der Kraft dieser Demonstration, in der Zusicherung, kehrte er zurück und tat sein Werk als Prophet und erfuhr, dass er nicht der Einzige wäre. 7000 andere hätte Gott in Israel noch übrig gelassen. Diese Passage aber fand ich so einprägsam. Und der Wind ging vorüber und zerriss Berge. Der Herr war nicht im Wind. Das Feuer ging vorüber, der Herr war nicht in dem Feuer. Das möchte ich so ein bisschen rausziehen, denn eine ähnliche Situation haben wir heute öfters. Und eine ähnliche Situation hatten wir im ersten Jahrhundert, was das Evangelium, was überhaupt die Zuwendung zu Gott angeht. Auch heute gibt es religiöse Strömungen, auch heute gibt es oder gab es Nationen oder Personen, die daherkommen mit einem hohen Anspruch. Gott ist mit uns. Und doch, der Herr ist nicht mit ihnen, wenn wir die Dinge genau prüfen. Der Herr kann uns stärken, aber oft sind es nicht diese, ja, muss leider sagen, selbsternannten Propheten oder irregeleiteten, ja, religiösen Strömungen. Man könnte viele anführen. Ich habe mal wieder die Adventisten herausgegriffen, einfach weil ich persönlich mich damit ein wenig auskenne, die sich über eine besondere Kenntnis den Menschen als Propheten Gottes empfahlen, etwas aber, was sich im Nachhinein als falsch herausstellte. Oder nehmen wir eine der größten Religionen, den Katholizismus. So eine, man möchte fast sagen, Posse am Rande ist ja die Behauptung oder das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Eigentlich eine Sache, die eine moderne Erscheinung ist. Als Antwort auf die Evolutionstheorie wurde dieses Dogma aufgestellt. Ist noch nicht so sehr alt. Älter ist die Behauptung dieser Institution, als unverzichtbarer Mittler zwischen Gott und den Menschen nötig zu sein. Ohne die Institution katholische Kirche können wir nicht zu Gott kommen. Ihre Behauptung. Und der Wind ging vorüber und wir stellen fest, eindrucksvoll, aber der Herr war nicht in diesem Wind. Aber auch im ersten Jahrhundert verhielt es sich ähnlich. Und aus diesem Grunde, weil es Probleme gab mit einer Veränderung dieses Evangeliums und einem Aufblasen dieses Evangeliums mit Dingen, die da gar nicht hineingehörten, aus diesem Grunde wurde der Brief an die Kolosser geschrieben. Ich habe einmal die Einleitung aus der Elberfelder Bibel zum Kolosserbrief herausgesucht und daraus dann so die wichtigsten Fakten gezogen. In der Stadt Kolossee gab es eine Christenversammlung, die relativ jung war, zu dem Zeitpunkt, wo der Kolosserbrief geschrieben wurde. Sie selber wurde nicht von Paulus gegründet, sie wurde von Epaphras gegründet, ein Mitarbeiter. Aber Paulus hatte von einer inneren Gefährdung dieser jungen Christenversammlung gehört, denn fremdartige Lehrströmungen hatten in ihr Eingang gefunden und das nicht nur in die Versammlung, sondern auch in die Herzen dieser Christen im ersten Jahrhundert. Man kann diese Lehrmeinung, diese falsche Strömung in Grundzügen rekonstruieren. Und man stellt fest, es war eine, oder vom Inhalt her war es eine Lehre, die Christus nicht leugnete. Aber Christus wurde reduziert auf einen Lichtstrahl von vielen. Christus, gute Sache, sollte man machen, aber es gibt noch viele interessante Dinge zu entdecken. Mit dem muss man sich einmal beschäftigen. Und deswegen war dieser Begriff Fülle auch in dieser falschen Lehrmeinung offensichtlich ein wichtiger Begriff. Es fehlte, so wurde behauptet, an Fülle. Man möchte oder man müsste sich nun damit beschäftigen, diese Fülle zu erlangen. Höhere Welten sollten geschaut werden, Visionen sollte man haben oder Prophezeiung oder Offenbarung erhalten. Und dies sollte einhergehen mit einem eigenen veränderten Verhalten, mit asketischen Fasten und der Anbetung von Engeln. Nicht umsonst schreibt Paulus in Kolosser, werde ich immer schnell suchen, Kolosser 2, Vers 21, zusammenfassend von dieser merkwürdigen Lehre, oder Kapitel 2, Vers 23, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes. Man hat sich schon ganz schön krumm gemacht, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Es ist aus dem Menschen heraus und es diente nicht dem eigentlichen Ziel, dem Evangelium. Außerdem sollte man ein höheres Verständnis erlangen über Neumonde, Sabbate und Festtage, um dahinter die höhere göttliche Ordnung, ja kosmische Geheimnisse zu ergründen. All das war ein Vorläufer dieser Gnosis, dieser Lehre von der Erkenntnis, die der Christenversammlung später noch große Probleme bereiten sollte. Dieses neue Evangelium oder veränderte Evangelium war faszinierend und hatte auch Durchschlagskraft. Das muss man einfach mal so sagen. Und es war nicht wenig nötig, um dagegen anzustehen. Dieser faszinierenden Gewalt dieses falschen Evangeliums, ja, dieses ließ sich nur zurückdrängen durch eine genaue und vertiefte Christuserkenntnis. Und das ist das, was der Kolosserbrief im ersten Teil macht. Er zeigt den Christen Jesus Christus, diesen großartigen Entwurf des Vaters, des unsichtbaren Gottes, den er uns gegeben hat. Und führt dies weiter aus. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Ich lese einmal hier vor, Kolosser 1, 15 bis 17. Wer Christus eigentlich ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles. Alles besteht durch ihn, alles ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen worden. Da kann man sich noch eine Zeit lang beschäftigen. Schnell gelesen, aber da ist eine Menge noch zu denken und festzustellen. Christus ist der zentrale Punkt im Handeln Gottes mit uns. Wir stehen heute in einer ähnlichen Situation wie die Kolosser im ersten Jahrhundert. Auch uns stellt sich die Frage, ob dieses einfache Evangelium von Jesus Christus all diesen geistigen Fragestellungen, Problemen und philosophischen Suchen unserer Zeit denn nun auch genügt. Genügt Jesus Christus. Auch uns hat man versucht, in der gegenwärtigen Zeit oder in der Vergangenheit oder in der längeren Vergangenheit, das Evangelium durch Zusätze, durch Umformung, durch philosophische Erweiterung vollkommen und dann erst überhaupt wirksam zu gestalten. Alleine war die Behauptung, könnte es nicht reichen. Wie ist es mit uns, wenn wir das Evangelium und dann auch Jesus Christus betrachten, wie er aus der Bibel uns vermittelt wird? Können wir sagen, drum auch, das könnte jetzt so und so gemeint sein, also was auch immer andere sagen, oder aber wir haben Christus erkannt, aha, drum auch, Jesus, du allein sollst mein Ein und Alles sein. Jesus Christus ist nicht irgendwer, er ist nicht nur ein Mensch gewesen, der auf Erden wandelte, vollkommen wohl, und für uns starb, sondern er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Des unsichtbaren Gottes. Das muss man sich aber vorstellen. Das Bild ist in weiten Teilen gleich dem, was es abbildet. Sonst wäre es nicht das Bild. Christus ist in weiten Teilen ein Widerschein oder Gott, dem Unsichtbaren, dem Vater, gleich. Diese Unsichtbarkeit, und Gott wird der Vater in der Bibel als der Unsichtbare bezeichnet, Jesus Christus bezeichnete ihn selber so, diese Unsichtbarkeit Gottes ist ja auch vieler Menschen Not. Sie suchen Gott in Bildern, in Statuen, in Anhängseln, die sie sich um den Hals hängen oder um die Hand machen, weil sie ihn nicht sehen können. Sie errichten Bilder oder malen Bilder oder hängen sich diese irgendwo hin oder große Gebäude, um Gott, diesem Unsichtbaren, näher zu sein. Doch Jesus Christus sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich persönlich habe Jesus noch nicht gesehen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht ja hier darum, Christus zu verstehen und sein Wandeln und sein Handeln und sein Herz zu begreifen. Und das tun wir durch die Bibel. Da müssen wir ihn nicht gesehen haben. Ja, interessant zu wissen, wie er aussah. Aber eigentlich ist das unwichtig. Wichtig ist zu verstehen, wie er innerlich zu uns eingestellt war. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Gott gesehen. Diesen unsichtbaren Gott. Und wenn wir die Aussprüche Christi hören, dann hören wir die Aussprüche Gottes. Die meisten Aussprüche, die wir kennen, sind ja Aussprüche von Propheten oder Aussprüche Jesu. Und viele Aussprüche, die wir dem unsichtbaren Gott zuschreiben, sind in Wirklichkeit möglicherweise Aussprüche Jesu Christi. Jesus selber hat gesagt von dem Vater, der mich gesandt hat, also der Christus gesandt hat, ihr habt nie seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Das sagte er zu einer Zeit, wo eine Stimme vom Himmel kam, dieser ist mein Sohn, der Geliebte. Hört auf ihn. War das der unsichtbare Vater? Möglicherweise nicht. Vielleicht war es ein Engel gewesen, wie auch immer. Das ist jetzt Spekulation, das wollen wir nicht zu sehr vertiefen. Wir wollen aber verstehen, Jesus Christus ist für uns unglaublich präsent, unglaublich nahe. Ja, zu verstehen eigentlich, wie er im Herzen zu uns eingestellt ist. Deswegen sind wir mit Jesus Christus an einer wirklich großartigen Sache. Israel, wird gesagt in Korinther, folgte einem geistigen Felsen und dieser Fels war der Christus. Nicht bedeutete der Christus, wie manche Übersetzungen sagen, sondern steht im Griechischen, war der Christus. Und Christus, seine Aussprüche, wir können sie durch die Bibel kennen. Wir brauchen, um gegen solche falschen Lehren anzugehen, einen großen Christus und wir haben diesen großen Christus. Aber wie wird er manchmal bezeichnet und wie wird manchmal von ihm gesprochen? Vom lieben Heiland wird geredet, als wenn er fast eines unserer Gleichen wäre, als wäre sein Erlösungswerk irgendwie eine kleine Freundlichkeit. Oft sind Bilder von ihm entweder er als kleines Kind hilflos oder tot oder halbtot am Kreuz. Aber so ist Christus nicht wirklich. Das waren Augenblicksaufnahmen. In Wirklichkeit ist er der, dem wir trauen können und der, dem wir es zutrauen können, dass vor ihm die Pforten des Totenreiches aufspringen, Dämonen und die bösen Engel zittern und Sturm und Wogen verstummen. Das ist Jesus Christus. Es ist interessant, wenn man jetzt einmal so wieder zurückgeht ins Alte Testament und Sprüche Kapitel 8 in Auszügen liest. Sprüche 8, es besteht durchaus der Grund anzunehmen, handelt von Jesus Christus. Er wird dort als personifizierte Weisheit angesprochen. vielleicht für euch mal eine Aufgabe, sich das zu Hause in Ruhe einmal durchzulesen mit dem Gedanken, hier wird im Alten Testament von Jesus Christus gesprochen. Auch wir wollen das mal kurz im Sinn haben und ich lese mal ein paar Textabschnitte aus Sprüche Kapitel 8 vor und wir haben diesen Gedanken im Sinn. Sprüche 8, Vers 1. Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht, lässt sie nicht ihre Stimme erschallen. Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Wege sich kreuzen, hat sie sich wartend aufgestellt. Neben den Toren am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten schreit sie. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren bringt euer Herz zur Einsicht. Und Vers 8 bis 11. Denn Weisheit ist besser als Korallen und alle Kleinode kommen ihr nicht nach. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit. Darin, das wollte ich jetzt nicht lesen, Entschuldigung. 14 bis 19, war aber auch gut, gehört mit zum Kapitel. Mein ist der Rat und Hilfe, ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten, treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre sind bei mir, stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Besser ist meine Frucht als Gold und gediegenes Gold, und mein Ertrag besser als auserlesenes Silber. Und dann noch Vers 32 bis Ende. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind die, die meine Wege wahren. Hört auf Zucht und werdet weise, lasst sie niemals fahren. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, auf Christus, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet. Wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt vor dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wer an Christus glaubt, ist gerettet. Wer nicht an mich glaubt, ist in dem Sinne schon verurteilt. Er sagt dann noch in Vers 22, der Herr hat mich geschaffen, als Anfang seines Weges brachte er mich hervor. Also man merkt schon diese Nähe zu der Person Jesu Christi. Gut, abschließende Frage also, verstehen wir die wahre Größe Jesu Christi? Das ist die Frage, die wir uns nach dem Korinther-Kolosserbrief stellen können. Wenn ja, muss für uns das Evangelium irgendwie aufgebessert, verbessert werden? Nein, muss es nicht. Diese falschen Lehren, so faszinierend, wie sie auch immer sein mögen, lassen sich mit dem Bild des Christus, wie die Bibel es uns vermittelt, zurückdrängen. Und wenn das so ist, dann werden sie alle an uns vorüberziehen. Diese Religion, die sich an der Sondererkenntnis rühmen, besondere Offenbarungen Gottes oder so mancher Wundertaten. Philosophische oder weltanschauliche Konstruktionen, so schön wie sie auch immer sind, sie kommen dem nicht nahe, was uns die Bibel über Jesus Christus offenbart. Christus, so wie die Bibel ihn offenbart, ist das Gegenmittel gegen solche Strömungen, die uns von der wahren Botschaft, von dem Evangelium Gottes abtreiben lassen könnten. Christus ist somit für uns Rettung und auch Gericht. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen und im Gericht sind, wird er uns eine Frage stellen. Hast du diesen Christus, möglicherweise auch mehrere, aber ich stelle mir vor, dass diese Frage ganz wichtig ist. Hast du diesen Christus, den der Bibel, den der Apostel, den des Alten Testaments und den des Neuen Testaments genau zu erkennen gesucht? Hast du ihn erkannt? Hast du ihn gepredigt? Kennt er dich und ist er dein Fürsprecher? Wenn ja, wird unser Werk und werden wir Bestand haben. Wenn es also auch andere donnern lassen und wenn irgendwo die Winde wehen und die Berge wackeln, Wunder geschehen und Feuer vom Himmel kommt, so werden wir es besser wissen. Und der Herr, werden wir feststellen, war nicht in all diesen Erscheinungen. Sondern wir werden abschließend sagen können, drum auch, Jesus, du allein, du sollst mein Ein und alles sein. Amen.